Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Theresa Wirth.
Ich bin Christine Meierhofer.
Und ich bin Matthias Auer.
Ja, ich habe euch was mitgebracht. Und zwar ein Foto, kann man nicht wirklich sagen, ein Bild.
Ein Bild von einer Kirche am Meer.
Genau, also die Frage ist, was ist auf diesem Bild zu sehen und was bedeutet das?
Es ist eine Kirche am Meer, die Wellen sind relativ nahe bei der Kirche schon. Geht es, glaubst du, um Überflutung? Ja, weil die Brandung, wenn das noch ein bisschen steigt, dann ist das schon im Mittelschiff, heißt das Mittelschiff in einer Kirche, gell? Ich glaube, es geht darum, dass diese arme Kirche wahrscheinlich überflutet wird, weil das Mäuerchen, das ich sehe, ist definitiv zu klein, um irgendwas abzuhalten.
Ja, viel Sandfläche ist da nicht mehr, also so 1-2 Meter und dann ist schon aus.
Und wo ist das, glaubst du? Schon Italien, denkst du? Ich glaube, es ist Italien.
Schaut auf jeden Fall sehr mediterran aus da.
Aber wir wissen ja auch, dass du in Italien warst, das hilft natürlich.
Christine, erklär es auf, bitte.
Ja, also ihr habt super geraten. Das ist aber kein von mir gemachtes Foto, sondern ein KI-generiertes Bild. Mhm. Zurzeit läuft im Architekturzentrum Wien eine super Ausstellung über Overtourism. Als Teil dieser Ausstellung haben sie eben auch so mehrere Urlaubsszenarien in der Zukunft beeinflusst vom Klimawandel gestaltet. Und eines dieser Szenarien ist, dass die gesamte Adriaküste durch den gestiegenen Meeresspiegel unter Wasser steht und sich dort eine ganz andere Art Tourismus herausgebildet hat, nämlich eben nicht so dieser Strand für alle Österreicherinnen und Österreicher, weil den gibt es dann eben nicht mehr, sondern vereinzelt haben sich eben Ortschaften und Strukturen als Insel gehalten, wo ein exklusiver Inseltourismus, ähnlich wie heute auf den Malediven, gepflegt wird. Also ganz anders, das ist so ein bisschen eine kreative Auseinandersetzung damit, wie der Tourismus vom Klimawandel beeinflusst wird oder werden könnte.
Eine super Überleitung zu unserem Thema heute.
Genau.
Hast du dir wahrscheinlich so überlegt.
Genau, man merkt es an den Temperaturen draußen. Es ist Sommer, es ist Reisezeit und wir wollen heute übers Verreisen und übers Urlaubmachen sprechen, über die Auswirkungen von Tourismus auf die Umwelt, aber natürlich auch über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus. Und wir wollen die Frage beantworten, wie das jetzt wirklich ist mit dem Fliegen.
Ja, der Tourismus hat ja, wenn man jetzt vom Pandemiejahr absieht, in den letzten 50 bis 70 Jahren einen irren Boom erlebt. Also ich habe mir da auch ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich bin also ein Zahlenfan. Von 1950 bis 2000 sind immer mehr Menschen mit dem eigenen Auto und mit Charterflügen unterwegs gewesen. Sind die weltweiten Ankünfte von 25 Millionen auf 674 Millionen angestiegen. Und dann ging es noch viel schneller nach oben. Also von 2000 bis 2019 stieg das dann auf 1,4 Milliarden. Und heuer, so sind die Prognosen, soll es überhaupt das Rekordjahr schlechthin werden. Also ihr merkt es vielleicht eh auch. Internationale Flüge sind wieder so häufig wie nie zuvor. Es wird wieder für Kreuzfahrten geworben, als seit Corona und den Klimawandel nie gegeben. Das heißt, Tourismus ist ein Thema, die Menschen wollen wegfahren und das macht natürlich was mit unserem Planeten.
Tourismus wächst ja auch schneller als die Weltwirtschaft überhaupt. Also es ist wirklich eine Branche, die total auch noch im Aufschwung ist, obwohl sie schon so ein ordentliches Wachstum hinter sich hat.
Was ja an sich ein gutes Zeichen ist, ne? Weil das bedeutet, dass mehr Menschen auf der Welt ausreichend wohlhabend sind, dass sie sich tatsächlich auch leisten können, vielleicht 1, 2, 3 Wochen im Jahr woanders zu sein als immer nur zu Hause. Und es ist auch für die Volkswirtschaften selbst, also ich meine, in Österreich brauche ich das eh nicht sagen, wir sind ein deklariertes Tourismusland, zumindest bezeichnen wir uns immer als solches, macht natürlich auch volkswirtschaftlich für die einzelnen Nationen etwas aus. Also in Österreich, glaube ich, ist circa ein bisschen mehr als 6% des Bruttoinlandsprodukts auf den Tourismus zurückzuführen. Es gibt einzelne Regionen im Land, also gerade im Westen. Also der Wohlstand, den es dort gibt, gäbe es ohne den Gästen aus Deutschland, den Niederlanden, China, woher auch immer sie jetzt kommen, gäbe es einfach nicht. Auch das hat man in der Pandemie schön gesehen, als gerade dort die regionalen BIP-Zahlen ganz, ganz drastisch eingebrochen sind.
Wo sich ja auch jetzt die Frage stellt, oder? Wenn sich das Klima verändert, wird sich auch der Tourismus oder die Grundlage für diesen Tourismus und für diesen Wohlstand auch irgendwie verändern und wie man da jetzt sich mitentwickelt oder nicht, ist ja eine der großen Fragen, glaube ich, die sich in Österreich auch stellen.
Na, gerade im Winter, glaube ich, ist das natürlich ein Thema, weil bis jetzt, oder sagen wir, bis jetzt ist eigentlich falsch, aber so bis vor 20 Jahren, war es einfach. Da haben halt eine Seilbahn irgendwo auf einen Hügel gestellt und dann sind sie schon gekommen. Das funktioniert halt in der Form nicht mehr und ich glaube, das verstehen auch immer mehr Skigebiete.
Ja, das Ganze bringt nicht nur Geld, es verursacht auch Emissionen. Der globale Tourismus wird so auf etwa 8% der weltweiten Emissionen veranschlagt. Das bezieht sich hauptsächlich auf Länder mit eben sehr hohem Einkommen, also auf die reichen Länder. Und es schaut auch so aus, dass sowohl der Tourismus allgemein als auch Teilbereiche wie zum Beispiel eben der Flugverkehr oder die Kreuzfahrtbranche ihre Emissionsziele für 2030 nicht erreichen werden. Die Aufteilung davon ist etwa so: 40% dieser Emissionen werden durch Flugreisen verursacht, 32% durch Autoverkehr, 21% von den Unterkünften. Kreuzfahrtschiffe sind nicht mitgerechnet, aber steigen nicht besonders gut aus.
Ich glaube, der Killer ist, wenn du mit dem Flugzeug zu deinem Kreuzfahrtschiff fliegst. Warst du schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff?
Nein.
Ich auch nicht.
Ja, nicht.
Also es ist eher abgesehen.
Wir sind zu jung noch.
Wahrscheinlich. Wir sind Gott sei Dank. Wahrscheinlich
ja,
zu jung.
Hat für mich wenig Attraktivität, na, muss ich sagen.
Also abgesehen davon, dass es halt total schlecht für Umwelt und Klima ist, ist es einfach nicht meine Lieblingsart zu reisen, glaube ich. Also. Aber ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut, was das eigentlich wirklich eben für Auswirkungen hat. Und das Deutsche Umweltbundesamt hat sich das mal ausgerechnet, dass bei einer einwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt pro Person rund 1,9 Tonnen CO2-Äquivalente anfallen. Da sind die Flüge übrigens also zur An- und Abreise noch nicht mit berechnet. Also es ist eigentlich mehr als ein durchschnittlicher Mensch in Deutschland oder Österreich, der pendelt mit dem Auto im Jahr, quasi verbraucht an CO2. CO2 ist ja nicht das Einzige, was da anfällt. Da kommen Feinstaub, Stickoxide, Schwefeldioxid-Emissionen dazu, die eben auch nicht wahnsinnig gut sind. Sogar so schädlich, dass auch die Deutsche Lungenstiftung vor Jahren mal gewarnt hat davor, dass Lungenkranke sich doch vor den Abgasen der Schiffe in Acht nehmen sollen, wenn sie mitfahren oder besser gar nicht mitfahren. Mhm. Warum die so also schlecht sind für Klima und so weiter, ein Grund ist, dass sie eben noch hauptsächlich mit Schweröl angetrieben werden. Das ist eben noch um einiges mit mehr Schadstoffen belastet als jetzt normales Benzin.
Aber auch die Branche, also auch die Kreuzfahrtunternehmen haben ja die Verpflichtung bis 2050 de facto klimaneutral zu sein.
Wie läuft's?
Nicht so gut.
Geht so. Geht so. Also jetzt ist tatsächlich vor ein, zwei Wochen haben zwei große Anbieter, also TUI Cruises und AIDA, die sich die Klimaneutralität für 2040 vorgenommen haben, haben das still und heimlich wieder gestrichen und haben gesagt, naja, die Idee war, dass man halt alternative Treibstoffe, also Biokraftstoffe und so weiter verwendet und haben gesagt, das geht sie irgendwie bis 2040 nicht aus. Die Tatsache, dass sie trotzdem damit werben, hat zum Beispiel der Deutschen Umwelthilfe gereicht, um die Unternehmen wegen Greenwashings anzuklagen. Aber es schaut im Moment tatsächlich so aus, als gäbe es für große Kreuzfahrtschiffe keinen Quickfix, also keine schnelle Lösung.
Also diese großen Betreiber, die du gesagt hast, sind noch relativ schlecht. Es gibt so eine Kreuzfahrt-Ranking von der Umweltschutzorganisation NABU. Die haben sich quasi alle Nachhaltigkeitsstrategien angeschaut der Kreuzfahrtfirmen. Und da ist Norwegen ist relativ gut dabei. Also das haben ein paar kleinere Unternehmen. Auch unter anderem deswegen, weil die jetzt relativ strenge gesetzliche Vorgaben erlassen haben, was unter anderem auch einen Innovationsschub ausgelöst hat, die vielleicht wirklich bald in klimaneutralen Kreuzfahrten resultieren könnten.
Also bald, 2050 und danach.
Vielleicht.
Na, mich beruhigt das total, den Vergleich zu hören, den du da gebracht hast, mit den Autopendlern. Also wenn ich tatsächlich mit einem Jahr Autofahren weniger CO2 emittiere als mit einer Kreuzfahrt, dann beruhigt mich das, der ich ja jedes Jahr mit Sack und Pack mit dem Auto nach Italien gondel. Total. Also deswegen lasse ich mir jetzt keine grauen Haare mehr wachsen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass man da auch wirklich ganz gut dabei ist, wenn man nur mit dem Auto auf Urlaub fährt. Auch wenn alle vom Zugfahren reden.
Du sitzt ja auch nicht allein im Auto dann.
Nein, nein, wir sind fünf und der halbe Haushalt. Ja, na, es ist, so wie ich das jetzt in der Recherche gesehen habe, ist es ja, Kreuzfahrten sind schwierig und sonst ist es halt in Wahrheit die Fliegerei. Mhm. Also der irre Boom des Flugtourismus, den wir erlebt haben und immer noch erleben, vor allem der Billigflieger. Also es gibt da ja auch keinerlei Umdenken bei Ryanair und Co., dass man da an der Preisgestaltung etwas ändern wollte, sondern klar, die haben ein anderes Geschäftsmodell und legitime Interessen zu sagen, Urlaub machen auch weiter weg, muss billig genug sein, dass das jeder nutzen kann oder fast jeder. Ist schon okay, aber hat natürlich so seine Probleme.
Wie schaut es denn da aus, damit dass sich ja auch die Flugbranche verändern muss, Klimaziele hat, nachhaltiger werden muss?
Naja, also da gibt es, ich weiß nicht, ob jemand von euch beiden diesen Sommer wegfliegen wird und ob ihr euch da vorher die Angebote durchgeschaut habt, aber es gibt ja mittlerweile keine Airline mehr, die nicht damit wirbt, dass der Flug, den du kaufst, entweder eh schon super grün ist oder zumindest grün gemacht werden kann.
Man kann es kompensieren.
Genau, ja. Man kann es kompensieren. Hat euch das angesprochen?
Ich gebe es zu, ich lege hier meine Beichte ab. Ich habe letzte Woche einen Flug gebucht.
Brauchst für meinen nicht beichten, aber es soll sehr gesund sein.
ja, tatsächlich war dann quasi dieses Angebot, wenn du, ich glaube es waren 20, 25 Euro drauf zahlst, dann kannst du quasi deinen Flug gleich mit kompensieren.
Kompensieren, also es wird versprochen, dass im Gegenzug dafür halt Klimaschutzprojekte unterstützt werden, zum Beispiel eben Bäume gepflanzt werden, die dann CO2 aus der Atmosphäre entziehen sollen. Ja.
Genau. Ja, ich habe es nicht gemacht tatsächlich, weil ich diesem Projekt ein bisschen misstrauisch gegenüberstehe, weil man oft nicht weiß, ist das jetzt wirklich effektiv, was passiert da wirklich. Mhm. Ja, ich werde einfach mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Ja, aber es wäre natürlich toll, wenn man ohne schlechten Gewissens fliegen könnte. Also wenn es da irgendwie Möglichkeiten gibt, wäre das natürlich super.
Na, es gibt viele Ansätze natürlich. Die Kompensation ist sicher das, was jetzt einmal am schnellsten funktioniert, so gut und schlecht, wie sie halt funktioniert. Das große Problem da ist, dass es halt keine staatliche Regulierung gibt, die sagen würde, ja, das ist tatsächlich ein gutes Klimaschutzprojekt oder da wird tatsächlich CO2 kompensiert, den du anderswo verbrauchst. Es gibt nur privatwirtschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel den Gold Standard, die da halt Gütesiegel verteilen. Und wie du gesagt hast, es gibt teilweise, kannst du die Tonne CO2 um 2-3 Dollar kaufen, das ist natürlich völlig lächerlich. Apropos nicht das halten, was versprochen wird. Die viele Airlines werben ja mittlerweile auch mit grünem Flugbenzin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. SAFs, diese Sustainable Aviation Fuels. Also das heißt, das ist ein Kerosinersatz, der entweder, die OMV macht das zum Beispiel so, aus altem Frittierfett gemacht wird, also wo im Grunde...
Das klassische Schnitzelfett ist das dann, oder?
Genau, also man muss schon noch ein bisschen was machen.
Dann. Mein altes Frittieröl korrekt entsorge, ja, genau. Bekommt es dann die Aura.
Es gibt jetzt natürlich auch da von der EU verpflichtende Quoten, also die müssen das beginnen beizumischen ab 25, schrittweise immer mehr und immer mehr. Und da sie das wissen, werben sie jetzt natürlich schon damit, dass sie dann grün unterwegs sind. Problem ist hier, es gibt einfach unglaublich wenig SAFs. Also es gibt sehr, sehr wenig Produktion. Also die Airlines, die heute schon damit werben, können viel, viel weniger als auch nur 1% ihres gesamten Treibstoffs über diese SAFs abdecken. Also das heißt, jetzt zu sagen, du fliegst mit mir grün, ist in Wahrheit eine Marketinglüge.
Okay, das ist echt nicht viel. Aber kurze Zwischenfrage, wäre es theoretisch möglich, dass man mit 100% SAF fliegt?
Ich weiß, dass über 50 geht.
Und wird nicht gemacht, weil es einfach viel zu teuer wäre.
Du hast es nicht, abgesehen davon, dass es natürlich dann auch wer zahlen muss. Ja? Aber es ist irre teuer. Das Institut für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags hat sich intensiv kürzlich beschäftigt mit dem Thema, welche Zukunftsoptionen gibt es für emissionsfreies Fliegen, was ja auch bis 2050 eigentlich passieren soll. Und kommt auch zu den Lösungen, die wir jetzt besprochen haben. Also natürlich, neue Flugzeuge verbrauchen auch schon weniger Kerosin, die sind um ein Drittel effizienter und so weiter. Aber ohne eine Änderung des Antriebs wird es im Grunde nicht funktionieren. Deren Sukkus war, wirklich klimafreundlich fliegen, wird auch 2050 eine sehr harte Nuss werden.
Hm.
In dem Ausmaß, wie wir es heute betreiben.
Trotzdem, also die Internationale Zivilluftfahrtorganisation geht weiter davon aus, dass die Passagierflüge weiterhin ordentlich zunehmen. Jährliche Steigerungsrate von 4,8%, das ist nicht so wenig.
Viele Flugreisen in Europa könntest du theoretisch, wenn man schnelle Bahnen hätte, ich hätte so gern schnelle Bahnen, könntest du super ersetzen, aber sobald du den Kontinent verlassen willst, kannst segeln oder Aber da brauchst du dann schon ein Sabbatical oder Bildungskarenz dafür.
Ich frage mich aber schon, ob es da irgendwann wieder zu einem Umdenken oder vielleicht kein Umdenken, aber ein Trendwende auch wieder geben wird, weil also dass wir jetzt nach Bali fliegen und Südafrika und so weiter, das ist ja auch noch nicht so lang so. Also meine Eltern zum Beispiel haben das nie gemacht. Das heißt ja nicht, dass das ewig so weitergeht, oder?
Schaut nichts danach aus. Also die Reisen werden länger, weiter, exotischer und dadurch halt auch emissionsintensiver. Mhm. Das sagen eigentlich viele Trendprognosen.
Okay, naja.
Deswegen ist es natürlich wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie man auch an sich problematische Transportmittel wie das Flugzeug halt sauberer und grüner hinkriegen kann.
Es ist ja nicht nur Urlaub, wegen dem geflogen wird. Also,
das ist richtig.
Es gibt ja auch viele Leute, die einfach Familie woanders haben
oder beruflich.
Oder ihre Arbeit, ja.
Genau. Nochmal kurz zurück zu diesem Wandel, der da durch Corona ein bisschen entstanden ist. Also, wenn man jetzt nur auf Österreich schaut, dann ist das schon wirklich deutlich ablesbar, dass sich da was verändert hat. Also, dass wirklich viele jetzt wirklich in Österreich bleiben oder mehr auf diesen sanften Tourismus unter Anführungszeichen auch aufspringen. Man sieht das zum Beispiel am Radfahren. Also das hat in den letzten 10 Jahren sich mehr als verdoppelt. Also da gab es eine Studie, wurde die Wertschöpfung, also die direkte und indirekte Wertschöpfung des Radfahrens als Wirtschaftsfaktor berechnet. Und das sind 2,6 Milliarden Euro. Das ist jetzt etwas, was total steigt. Und 2/3 davon kann man dem Tourismus, dem Radtourismus zurechnen. Also es sind so bestimmte Sparten, die da doch durchaus zunehmen.
Theresa, du warst ja auch schon öfter so unterwegs, oder?
Ja, ich bin verantwortlich unter anderem für diese Wertschöpfung. Ich habe das tatsächlich auch während Corona, glaube ich, war es angefangen und habe angefangen, einmal im Jahr zumindest so eine mehrtägige Radtour zu machen und bin extrem auf den Geschmack gekommen. Es ist super zum Runterkommen. Es ist genau dieses Slow, was oft beworben wird. Ich habe ja auch andere Reisen gemacht in den gleichen Sommern, aber diese 2, 3, 4 Tage Radeln waren immer die entspanntesten Tage meines ganzen Urlaubs. Es war echt arg. Ja, kann ich sehr empfehlen.
Ja, ich möchte das schon länger mal ausprobieren. Mit dem Rad habe ich das noch nie gemacht. Ja.
Was hast du schon gemacht?
Touren gehen.
Ah ja.
Ich stelle mir das ähnlich vor vom Feeling. Also ich habe das auch sehr genossen, so dass man hat was zu tun, man hat ein klares Ziel, man ist unterwegs, man macht was und trotzdem kriegt man den Kopf so frei.
Genau.
Ja.
Was ich da noch ganz kurz dazu sagen wollte, ist, dass es inzwischen, muss man auch sagen, ja auch wirklich deutlich leichter geworden ist, so Urlaub zu machen, zumindest in Österreich und in Europa, mit dem Fahrrad in den Zug einsteigen und dort dann losradeln, ging vor 20 Jahren auch nicht ganz so easy oder früher, wenn wir nach Kroatien gefahren sind, war das klar, dass wir mit dem Auto fahren müssen. Jetzt gibt es mittlerweile von Wien direkt einen Autoreisezug nach Split. Viel chilliger, weil da setze ich mich in Wien rein und fahre, habe dann trotzdem mein Auto dort. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, sich da auch für eine umweltfreundlichere Alternative zu entscheiden.
Die CO2-Emissionen allein sind aber noch nicht einmal das ganze Problem beim Fliegen.
Nein, also die reinen CO2-Emissionen stehen für ca. 1/3 der Klimawirkung des Luftverkehrs. Die weitaus größere Rolle spielen Kondensstreifen und Cirruswolken. Die entstehen ja aus Wasserdampf und Rußpartikeln, die von den Flugzeugen ausgeschossen werden. Und wenn die Flugzeuge hoch genug fliegen, also so ab 8000 Metern Höhe, dann ist es dort so kalt, dass sich rund um die Rußpartikel Eiskristalle bilden. Das sind dann diese typischen geradlinigen Kondensstreifen, die ihr kennt. Dort halten die dann die Strahlungswärme der Erde von ihrem Weg ins All ab und heizen den Planeten zusätzlich auf. Und eben tatsächlich 2/3 der Klimawirkung des Luftverkehrs ist auf diesen Effekt zurückzuführen. Und da gibt es de facto auch keine allgemeingültige Lösung. Also es gibt viele kleine Antworten, so wie andere Flugrouten, geringere Flughöhen etc. Da kann man viel machen, aber da gibt es halt de facto keinen Anreiz für die Fluglinien, das auch wirklich zu tun, weil es eben nicht zu den Emissionszielen gehört.
Das wusste ich gar nicht.
Und kann man so auch nicht kompensieren. Also wenn du kompensierst, kompensierst du immer deine CO2-Emissionen.
Ich war leider schon im Urlaub und ich bin heuer ganz brav mit dem Nachtzug auf Urlaub gefahren. Sehr langsam, wie du gesagt hast, Matthias, auch sehr teuer, muss man dazu sagen. Aber es macht ja dann für andere Aspekte des Urlaubs gar keinen Unterschied, wie man jetzt hinkommt. Weil es ist ja nicht nur der Mobilitätsaspekt, also der Transport, ausschlaggebend für die CO2-Bilanz, sondern auch, wo man dann dort unterkommt, wie das dort abläuft, ob da ein Luxusresort neben dem Golfplatz, neben dem nächsten Golfplatz ist.
Man kennt das ja eh auch aus vielen Tourismusorten, dass da auch total viel gebaut wird, immer noch. Jedes neue Hotel, jedes neue Resort braucht Baumaßnahmen, Material, Transport, Energie, die dadurch verbraucht wird. Dann darf man überhaupt den erhöhten Energie- und Wasserverbrauch durch diese Tourismusbetriebe nicht vergessen. Meistens ist da ja noch eine Klimaanlage in jedem Zimmer drinnen, ein Spa, das seine Saunen 24 Stunden heizt. Und solche Sachen, also ich meine, da sammelt sich ja extrem viel an. Es gibt aber natürlich auch schon viele, also ich meine, der Tourismussektor ist ja auch nicht ganz aus der Welt und viele Hotels setzen da jetzt auch schon auf erneuerbaren Strom zum Beispiel. Also da gibt es durchaus auch schon ein bisschen ein Umdenken.
Ja, das ist spannend auch, vor allem welche Hotels da wirklich Vorreiter sind und in welchen Regionen. Also zum Beispiel große Hotelketten haben das Thema natürlich viel eher am Schirm, auch weil sie ein bisschen dazu gedrängt werden von der EU-Regulatorik. Das heißt, die schauen tatsächlich auch in quasi allen Ländern stärker darauf. Kleine und mittelständische Hotels müssen schon ein bisschen eine Vorliebe für das Thema haben. Ich würde gerne noch zum Thema Wasserverbrauch was sagen, weil das jetzt vielleicht in Österreich gar nicht so ein Riesenthema ist, aber in anderen Regionen natürlich schon. Also erinnert euch an Spanien zum Beispiel. Da wird rund um Barcelona jedes Jahr verlässlich mittlerweile das Wasser knapp. Natürlich wegen der Landwirtschaft, aber auch wegen der Touristen, dass sie lastwagenweise das Wasser aus Valencia herkarren müssen, über, ich glaube, 180 oder weiß ich nicht, 190 Kilometer. Also das ist ein Riesenproblem. Es ist genauso ein Problem, wenn, wie du erwähnt hast, große Golfresorts in wasserarme Regionen gebaut werden. Natürlich finde ich da die richtigen Touristen, die mir das zahlen und dass sich das auszahlt, aber dass die Menschen rund um Atum dann vielleicht ihr Recht auf Wasser nicht ganz so toll durchsetzen können, ist eben tatsächlich ein Thema. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist ja in den Hotels mittlerweile Usus, dass da steht, bitte hebt das Handtuch wieder vom Boden auf, dann müssen wir es nicht waschen und wir sparen uns damit, wir sparen was für die Umwelt und sparen uns Geld, ist auch alles super. Aber trotzdem ist es selbst in Österreich so, dass ein Gast im Schnitt jeden Tag 290 Liter Wasser verbraucht, wenn er in einem Hotel übernachtet. Das ist mehr als doppelt so viel, wie man zu Hause verbrauchen würde.
Ja, ganz oft bei solchen Projekten ist es ja dann auch so, dass von dieser wirtschaftlichen Wertschöpfung, die man ja dann noch als Gegenargument sozusagen anführen könnte, ganz wenig vor Ort ankommt. Da gibt es ja auch große Unterschiede, je nachdem, wer das dann betreibt und finanziert hat, wie das Ganze funktioniert. Und da gibt es ja auch Beispiele, wo für die lokale Bevölkerung vor Ort ganz negative Konsequenzen daraus resultieren, sei es jetzt eben zum Beispiel Zerstörung des Ortbilds oder irgendwie schlechte Auswirkungen für die Natur rundherum, jetzt in irgendwie ländlicheren Regionen. Aber das Ganze gibt es auch in Städten, wo dann zum Beispiel einfach die Mietpreise so eklatant steigen, dass für viele, die dort wirklich wohnen, einfach Wohnen zum Luxus geworden ist, weil so viele Touristen hereinströmen und alle nur mehr irgendwelche Ferienapartments dort haben.
Was mich interessieren würde jetzt an der Stelle ist, also die Problematik ist ja auch eine Weile bekannt und es gibt ja Unternehmen und Hoteliers, Tourismusregionen, die sich was überlegen. Ich weiß nicht, habt ihr da Erfahrungen oder Ideen gesammelt, wie es sonst noch funktionieren könnte oder worauf ich zum Beispiel, wenn ich einen Urlaub machen will, achten kann, abgesehen davon, dass ich halt tunlichst nicht eine Kreuzfahrt und ein Flugzeug nehme.
In Österreich gibt es das Umweltzeichen. Mhm. Das ist ja so ein Siegel, gibt es nicht nur für Hotels und Pensionen, aber auch, was relativ auch recht strenge Kriterien, also muss man da erfüllen, um das überhaupt zu bekommen. Als Betrieb zum Beispiel wird dann geschaut auf den Wasserverbrauch, den du eh schon angesprochen hast. Der Strom muss aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Einwegprodukte dürfen nicht verwendet werden. Es ist auch ein gewisser Anteil an Bio- und regionalen Lebensmitteln vorgeschrieben. Also es gibt ein paar so Kriterien, die man erfüllen muss und dann auch eben viele andere, die man erfüllen kann. Und da muss man dann eine bestimmte Punkteanzahl erreichen. Das geht hin bis zu, dass man bei Ausflügen, die man anbietet, keine Ökosysteme zerstört, zum Beispiel, wenn man die Gäste herumführt. Ja, ich habe mir das angeschaut. In Österreich gibt es 630 Hotels, Pensionen und Gastrobetriebe, die dieses Umweltzeichen haben. Da gibt es eine besonders hohe Dichte natürlich in den Städten Wien und Salzburg, aber relativ weit oben ist die kleine Region Weißensee in Kärnten. Ich war da auch schon ein paar Mal.
Du machst relativ viel Urlaub, komm, hervor.
Ja, was geht?
Echt hast du?
Sehr gescheit, ne?
Also dort gibt es erstaunlich viele Hotels und Betriebe, die dieses Umweltzeichen haben. Und die sind überhaupt, sagen wir mal, ein bisschen ein Vorreiter oder eine Vorzeigeregion, wenn es um quasi nachhaltigen Tourismus geht. Die zum Beispiel ist da eines der ersten Bio-Hotels Österreich. Ich habe die für eine Geschichte interviewt. Die führen das dann noch einen Tick weiter. Also die haben zum Beispiel diesen Zero-Waste-Ansatz in der Küche, dass sie wirklich alles verwenden von ihrem Rind. Die haben auch einen eigenen kleinen Stall mit ein paar so Tieren. Und die machen das aber schon ziemlich lang, also lang bevor diesem Nachhaltigkeitshype, den es ja durchaus auch gibt. Überhaupt die Region setzt auch ganz stark auf diese, also sie haben ein eigenes Mobilitätskonzept. Der Railjet fährt direkt, also fast direkt hin, dann gibt es einen Shuttlebus, mit dem man quasi gratis dann rauffahren kann, die letzten 15 Minuten zum Hotel. Ja, einige Sachen, die da anders machen als woanders. Und es kommt extrem gut an, also die haben steigende Zahlen und hatten gerade in diesen Corona-Jahren, wo eben das so Trend war, ihren Besucherinnen-Rekord.
Ich glaube, gerade diese Shuttle-Services so für die letzte Meile, sei es jetzt auf dem Berg oder auf die Skipiste oder eben zum Hotel, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn man möchte, dass Menschen anders anreisen, als sie es bis heute tun.
Gibt aber auch, glaube ich, sehr viele Regionen, die das schon verstanden haben und die entsprechenden Angebote machen. Also ich war letztes Jahr am Wilden Kaiser dort wandern. Da gibt es auch ein ganz tolles Öffi. Angebot für Touristinnen auch extra.
Ja, und zum Fliegen, also wir haben ja mitgekriegt, so wirklich grün fliegen wird so schnell nicht spielen. Das heißt, die logische Antwort wäre, wie bringe ich Menschen dazu, dass sie weniger fliegen? Da gibt es auch einzelne Länder, die sich da durchaus ein bisschen weiter nach vorne wagen. Also Belgien zum Beispiel hat Steuern auf Kurzstreckenflüge und ältere Flugzeuge erhöht kürzlich. Frankreich hat Inlandsflüge komplett verboten, wenn man die gleiche Strecke in 2,5 Stunden oder weniger mit dem Zug zurücklegen kann. Also es gibt schon, sage ich mal, Instrumente, die auch die Politik in der Hand hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ein Verbot immer, ich weiß, Verbot ist immer mega kritisch, ja. Aber zum Beispiel eine Erhöhung der Preise durch ein verpflichtendes, ernsthaftes Kompensieren der Emissionen, finde ich, ist schon vertretbar, dass eine Flugreise dann halt so viel kostet, wie sie tatsächlich auch kostet.
Ja, ich glaube, da könnte auch die Branche, die Tourismusbranche ganz viel machen, indem sie auch einfach sich überlegt, okay, welche Menschen wollen wir ansprechen, welche Menschen wollen wir zu uns holen, und ganz viele europäische Destinationen, ja auch Österreich oder Wien, werben ja in gewissen Märkten dafür, zu uns zu kommen. Also da wird ganz viel der asiatische Markt beworben, und das sind natürlich Menschen, die ausschließlich mit Langstreckenflug zu uns kommen könnten. Da kann man auch einfach an der eigenen Strategie etwas ändern.
Ja, das stimmt. Es ist halt immer die Frage, also da in Wien gibt es ja jetzt wirklich eine große Strategie, vor allem eben diesen asiatischen Markt anzuzapfen, noch mehr als bisher. Und da wird gerade auf das High-End-Publikum quasi geschielt und auch ganz gezielt beworben. Solange das quasi gegeneinander ausgespielt wird in irgendeiner Form, also das...
Aber es gibt wirklich ganz viele kleine Projekte, wenn man die dann entdeckt, sich denkt, auf das wäre ich gar nie gekommen. Ich habe da noch ein paar Beispiele herausgesucht. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz eine Initiative, die leerstehende Gebäude, jetzt im Gebirge viel, so eigentlich sehr wertvolle Gebäude, aber die natürlich keine tatsächliche Nutzung mehr haben, die als Ferienobjekte der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und so. Tragen sich die wieder und rendieren sich. Es wird irgendwie was erhalten, das eigentlich sonst keinen Zweck mehr hätte.
Na, vor allem, das ist ja fast schon ein Mutmacher, den du uns da mitgebracht hast.
Fast, ja.
Christine, hast du noch einen? Oder sonst kann ich auch gern meinen vortragen, weil
bitte,
wir haben,
mach das.
Falls das da draußen jemand noch nicht bemerkt hat, es ist auch hier Urlaubssaison. Unsere liebe Kollegin, die Anja Drexler, ist nicht hier. Das heißt, wir müssen uns selbst mit einem Mutmacher überraschen.
Yes. Mut.
Bertrand Piccard führte schon vor Jahren vor, dass es theoretisch gehen kann. Mit 17.000 Solarzellen an Bord reiste er im kleinen Flugzeug allein durch die Kraft der Sonne mit 70 Stundenkilometern einmal um die ganze Welt, 5 Tage und 5 Nächte lang. Mittlerweile soll in München die Serienproduktion der Solarflieger starten. Schon im kommenden Jahr sollen 10.000 Flugzeuge, tauglich für 6 Personen und mit einer Reichweite von 200 Kilometern im Jahr entstehen. Und nicht nur das, für 2028 plant Piccard schon den nächsten Coup, die Weltumrundung mit dem ersten Flugzeug, das rein mit grünem Wasserstoff fliegt. Yes, yes, yes.
Also habe ich das richtig verstanden? Ein Kleinflugzeug, das sich nur mit Solarkraft betreiben lässt.
Genau.
Das gibt's.
Das gibt's. Ich weiß, das habe ich vorher nicht erwähnt bei den Optionen für die Fliegerei, weil sonst hätte ich keinen Mutmacher mehr gehabt. Aber sagt mal, was ihr davon haltet.
Ja, also von dem Flugzeug mit der Sonnenkraft noch mehr als mit dem grünen Wasserstoffflugzeug, weil da wissen wir ja eh, dass das alles auch sehr energieintensiv ist in der Produktion. Aber sonst ja, keine schlechte Idee. Aber es ist die Frage, ob das quasi skalierbar ist auf ein Passagierflugzeug, ein großes.
Oder ob dann jeder sein eigenes Privatflugzeug haben muss, solarbetrieben.
Ihr habt natürlich den Pferdefuß bei diesem Mutmacher schon entdeckt. Es funktioniert, aber es funktioniert eben nur in sehr, sehr kleinem Maßstab. Also es geht nur für Leichtflugzeuge, hier mit in dem Fall maximal 6 Personen. Das heißt, in Wahrheit wäre das die Zukunft des Fliegens, dann hätte jeder von uns oder zumindest wir drei hätten gemeinsam wahrscheinlich irgendwo ein geteiltes Flugzeug rumstehen, mit dem, ich meine, auch nicht so schlecht.
Ja.
Aber es lässt sich halt eben nicht umlegen auf große Passagiermaschinen, wie wir sie heute kennen. Trotzdem, finde ich, ist es schon spannend zu zeigen, ja, prinzipiell ist es möglich und wer weiß, was die Zukunft noch alles bringt.
Also es ist natürlich ein cooles Projekt und herzeigbar, aber es sollte sich ja alles dahin entwickeln, dass man Strukturen hat, die für alle da sind und von denen möglichst viele was haben und nicht, dass jeder sein eigenes Flugzeug hat.
Gedacht ist es natürlich als Anstoß, um halt dann an entsprechend skalierbaren Lösungen zu arbeiten, was im Moment halt nicht so ausschaut, als würde das funktionieren.
Und der Haken an diesen tollen Innovationen ist ja, also ich meine, sie sind toll und sehr beeindruckend, aber es ist ja irgendwann, wenn wir vielleicht mit einem Passagierflugzeug und Sonnenkraft fliegen, ist schön, aber es geht ja jetzt auch darum, was machen wir jetzt, oder? Und
naja, du fliegst jetzt einmal in Urlaub.
Genau.
Ich fahre mit dem Auto und die Christine, glaube ich, geht zu Fuß.
Na, was ich sagen wollte, es gibt ja schon viele Lösungen und Ansätze, die man ja jetzt schon machen kann, auch als Einzelperson, wie zum Beispiel
zu Hause bleiben.
Zu Hause bleiben, mit dem Zug fahren, nur eine große Reise machen und nicht drei kleine oder was auch immer. Ja, das war's für heute. Ich werde mich jetzt demnächst in den Urlaub verabschieden. Die nächste Folge hört ihr dann ohne mich.
Aber wie immer in 2 Wochen.
So ist es.
Und zwar ganz egal, wo ihr seid, auch im Urlaub kann man wunderbar am Strand oder am Fahrrad hören. Schönen Urlaub für alle, die schon in Urlaub fahren. Sonst hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Bis dahin.
Ciao.